Deutschlandfunk, Kulturfragen.
An diesem Karfreitag mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Das Bild der Kreuzigung ist nicht nur ein religiöses, sondern auch ein kulturgeschichtliches Thema. Jesus am Kreuz, die Kreuzabnahme, die Grablegung, all das findet sich auf unzähligen Bildern in der Kunstgeschichte. Die Kunst hat unser Bild der Passionsgeschichte geprägt und viele dieser Bilder hängen in einem der berühmtesten und ältesten Museen der Welt, in den Uffizien in Florenz. Leiter der Uffizien ist Eike Schmidt, der erste Nicht-Italiener, der dem Museum vorsteht und überhaupt einer der ganz wenigen ausländischen Direktoren in Italiens Museen. Eine Museumsreform von 2015 machte das möglich. Ob die neue Besetzungspolitik Bestand haben wird, das allerdings ist fraglich, nachdem die Regierung aus Cinque Stelle und der rechtsnationalen Lega ein klares Italiener zuerst fordert. Über Kunst und Kulturpolitik möchte ich in diesen Kulturfragen nun mit Eike Schmidt sprechen, der in wenigen Monaten die Leitung des Kunsthistorischen Museums in Wien übernehmen soll. Dazu kommen wir später noch. Zuerst aber, Eike Schmidt, möchte ich Sie fragen, weil der Eindruck der Zerstörung großer Teile der Kirche Notre Dame in Paris noch so frisch ist. Sind Sie überrascht von der internationalen Betroffenheit, von dem Schock, den die Zerstörung Notre Dames hervorgerufen hat?
Überrascht bin ich nicht. Ich habe selbst auch das Geschehen mitverfolgt seit circa 19 Uhr am Montagabend, also seit den ersten Minuten. Und es ist tatsächlich so, dadurch, dass das Ganze live im Fernsehen übertragen wurde, weltweit, war es natürlich ein ganz anderer Zugang als im letzten Herbst, im September, als das Nationalmuseum in Brasilien abbrannte. Das war ja ein mindestens genauso katastrophaler Brand, der eines der ältesten Museen überhaupt und das älteste Museum auf dem amerikanischen Kontinent völlig vernichtet hat, Hunderttausende von Objekten zerstört hat, darunter nicht nur europäische und zwar durchaus auch Renaissance-Kunst, antike Kunst, ägyptische Kunst, sondern auch Kunst Brasiliens, der Brasilianer selbst, der Stämme. Der Fall war im Grunde genommen noch katastrophaler, da so viele bedeutende Kunstwerke völlig vernichtet wurden.
Ja, auch die Uffizien waren ja mehrfach von Katastrophen betroffen. Im 18. Jahrhundert gab es einen großen Brand. Im Jahr 1966 das wirklich desaströse Hochwasser, das nicht nur die Uffizien betroffen hat natürlich. 1993 ein Bombenanschlag der Mafia, bei dem auch Menschen getötet und Gemälde beschädigt wurden. War da die Anteilnahme auch so groß?
Ja, da war die Anteilnahme auch so groß. 1993, das habe ich selbst erlebt, da war ich zwar in Deutschland, kam aber kurz später nach Florenz, um dort in die Bibliotheken zu gehen. Alle meine italienischen Kollegen, viele deutsche Kollegen, die dort arbeiteten, haben das von verschiedenen Seiten der Stadt unmittelbar mitbekommen. Das hat in Florenz, aber auch in der ganzen Welt damals eine Solidaritätswelle ausgelöst. Die Uffizien waren mehrfach im Zentrum solcher Attacken, sowohl eben 1993 einer von Menschen gemachten Attacke, genauso 1944, als die deutsche Armee auf dem Rückzug die Brücken von Florenz in die Luft sprengte, die Wehrmacht und auch viele der Renaissance-Paläste am Ufer des Arno in die Luft sprengten und dann die Einwohner vorher zum Glück noch warnten, sodass sie dann im Palazzo Pitti Aufnahme fanden und dort mehrere tausend Florentiner für mehrere Monate lang lebten in dem leeren Palazzo, der ja evakuiert war. Die Kunstwerke waren in die Umgebung von Florenz gebracht und die Florentiner haben dann in den Museumssälen, aber auch im Hof übernachtet. Es war eben im August, das heißt, es war warm genug, um auch in den Loggien zu übernachten. Und im Boboli-Garten gelebt. Es gab auch einen Teil des Boboli-Gartens, der dann notdürftig als Friedhof hergerichtet wurde. Es wurde Essen verteilt im Innenhof.
Die Zeit wirkt ja immer noch nach. Sie haben ein Bild, eine Schwarz-Weiß-Replikation eines Bildes von Jan van Huysum als gestohlen, sehr deutlich im Palazzo Pitti ausgewiesen. Das Bild ist wahrscheinlich von der Wehrmacht mitgenommen worden und man weiß nicht genau, wie es in den Besitz dann des Soldaten gekommen ist, dessen Erben oder dessen Nachfahren das Bild immer noch besitzen. Es gibt Streit darüber. Auch die Bundesregierung hat sich mittlerweile eingeschaltet. Das Bild fordern Sie zurück für die Uffizien, das ist Raubkunst. Wie weit sind Sie da gekommen? Was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Nun ja, es gibt eine Liste der Bilder, die von der Wehrmacht abtransportiert wurden. Da fehlten noch mehrere Dutzend Bilder und fehlen auch noch bis heute mehrere Dutzend Bilder. Es war im Abkommen zwischen Adenauer und de Gasperi 1953 auch ganz klar geregelt, dass diese Kunst wieder zurück sollte. Und in der Tat wurde genau 1953, 1954 eine große Anzahl von Bildern nach Italien an die italienischen Museen zurückgegeben. Damals ging man aber ganz gewiss nicht davon aus, dass das noch so lange dauern würde, um dieses Problem zu lösen. Seit 1991 wissen wir nun, dass dieses Blumenstillleben Vaso di Fiori von Jan van Huysum noch existiert. Es gab damals einen ersten Kontakt über Mittelsmänner mit den Uffizien und dann in den folgenden Jahren immer wieder, und es wurde Geld gefordert, um dieses Bild zurückzugeben.
2 Millionen fordern die Erben, richtig?
Was jetzt gefordert wird, weiß man nicht genau. Also es wird immer darauf hingedeutet, dass man Geld fordern würde. Damit würde man sich aber in Italien strafbar machen, denn nach italienischem Recht sind Kunstwerke, die dem Staat gehören, unveräußerlich prinzipiell. Und da kann auch ein Diebstahl nicht verjähren.
Die deutsche Rechtslage ist anders. Das macht es so kompliziert, oder?
Die deutsche Rechtslage ist anders. Da verjährt Diebstahl. Das ist eine deutsche Sondererscheinung im Grunde. Das erschwert sicherlich die Frage der Rückgabe, ganz abgesehen von der moralischen Pflicht Deutschlands. Also dieses Bild wurde ja im Grunde genommen zweimal geraubt. Einmal von der Wehrmacht und dann eben während dieses Transports oder sehr wahrscheinlich kurz nach dem Eintreffen in Südtirol dann nochmals ein zweites Mal. Und zusammen mit einer kleinen Gruppe von anderen Werken, die dann im Laufe der Jahre alle an verschiedenen Orten wieder aufgetaucht sind. Und eben auch dieses Bild, was jetzt das letzte aus dieser Gruppe ist, was noch fehlt, das ist seit 1991 in den Händen der Erben des Soldaten, der es tatsächlich möglicherweise gar nicht selbst eigenhändig gestohlen hat. Dafür gibt es tatsächlich keine Hinweise, aber mit ziemlicher Sicherheit wenige Tage nach dem Diebstahl, vielleicht auch am gleichen Tag, von dem Dieb erstanden, ertauscht hat, was auch immer. Es kommen also immer wieder Forderungen und dann gibt es wieder lange, lange Funkstille. Also das ist eigentlich eine Situation, die für ein Museum nicht wirklich akzeptabel ist. Und deswegen habe ich das öffentlich gemacht, auch deswegen, um es schwieriger zu machen, dieses Werk auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
In Deutschland gibt es ja neben der Diskussion um NS-Raubkunst auch mittlerweile die Diskussion um Kunst aus der Kolonialzeit. Die wird genauso heftig diskutiert wie NS-Raubkunst. Sie haben in einem Interview gesagt, Europa muss sich der Diskussion stellen und Rückgaben im Prinzip zulassen. Was heißt das hier im Prinzip?
Ja, wenn tatsächlich Kunst geraubt wurde im Zusammenhang mit Zerstörung einer ganzen Kultur, und das fand nun statt im Zeitalter des Kolonialismus im 19. und auch frühen 20. Jahrhundert, wenn Menschen getötet wurden, um an deren Kunstwerke zu kommen, dann ist das moralisch verwerflich. Und hier muss man wirklich darüber nachdenken, ob die Rückgabe dieser Kunst tatsächlich eine positive Wirkung auf die Menschen, denen diese Kunst geraubt wurde, hat. Ich möchte es aber ganz klar trennen von der NS-Raubkunst. In der NS-Raubkunst hatte man damals auch schon ganz klar ein Unrechtsbewusstsein. Wenn man etwa Feuchtwanger liest aus der gleichen Zeit, also kann man schon erkennen, also dass bestimmte Leute versuchten, ihre Kunstsammlungen mit enteigneten Bildern aufzupeppen. Und die Bewältigung dieser Zeit ist ja nun seit Jahrzehnten im Gange. Was die Kolonialkunst angeht, muss man wirklich viel stärker noch überhaupt die geschichtlichen Umstände untersuchen. Dann auch konkret muss man sich überlegen, was würde mit dieser Kunst tatsächlich dann im Bestimmungsland passieren. Das sind ja nicht immer alles Modelldemokratien, die heute dort sind. Es gibt einige Länder, die sehr stark unter Korruption leiden, wo also ein etwaiges zurückgegebenes Kunstwerk dann auch ziemlich bald wieder auf dem internationalen Kunstmarkt auftauchen würde. Das sind alles Faktoren, die zu berücksichtigen wären. Allerdings kann das niemals eine Entschuldigung sein. Man kann also nicht sagen, nein, also es geht ja dahin, die wissen ja eh nicht, wie sie es ausstellen sollen. Da hätte ja nur eine kleine Elite dann die Möglichkeit, diese Werke zu sehen. Sondern es kann aber keine Rückgabe nur um der Rückgabe willen sein. Also es müsste Teil einer viel größeren Auseinandersetzung mit der Problematik, vor allem Afrikas, sein. In Florenz zum Beispiel haben wir einige Kunstwerke zu den allerältesten Kunstwerken aus dem subsaharianischen Afrika zählen. Und zwar sind das geschnitzte Elfenbeinstoßzähne von Elefanten, die im frühen 16. Jahrhundert als diplomatische Geschenke nach Florenz kamen. Elfenbein war ja überhaupt in Europa nur deswegen vorhanden, zu der Zeit, als das ökologische Gleichgewicht übrigens zwischen Elefant und Menschen noch durchaus zugunsten des Elefanten ausging. Das änderte sich auch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Damals waren es tatsächlich auch häufig Stoßzähne, die von ganz seltenen gejagten Elefanten kamen ursprünglich. Das ändert sich dann aber eben im 18. Jahrhundert zuerst, und dann im 19. Jahrhundert geht das mit dem Jagen so weit, dass da tatsächlich dann das ökologische Gleichgewicht vollkommen verloren ist. Es war aber tatsächlich so, dass das Material aus Afrika zum allergrößten Teil, nur ganz wenig aus Indien, nach Europa kam und dann dort eines der geschätztesten Materialien, auch eine der kostbarsten Materialien war, um Bildwerke, dreidimensionale Bildwerke anzufertigen.
Wenn Sie in Wien die Leitung des Kunsthistorischen Museums übernehmen, dann gehört zu dieser Leitung eben auch das Weltmuseum. Da werden Sie sich wahrscheinlich schon mit diesen Fragen, mit der Restitution nach Afrika häufiger auseinandersetzen werden müssen.
Ja, das Weltmuseum wurde ja vor etwas mehr als einem Jahr neu eröffnet. Und gerade dort wurden ja die Geschichten der Objekte in das Zentrum gestellt. Das heißt, jedes Mal wird auch kontextualisiert, woher das Werk kommt, warum es überhaupt nach Wien gelangte. Aber es gibt in der Tat einige Werkgruppen, bei denen solche Restitutionsforderungen anhängig sind. Ich habe mich da aber noch nicht eingearbeitet.
Die Uffizien sind eines der bekanntesten und ältesten Museen der Welt. Unglaublich viele Menschen, Millionen Menschen pro Jahr möchten dieses Museum sehen. Als Sie angekommen sind in Florenz, waren die Strukturen noch etwas anders, als sie es jetzt sind. Sie haben es auch noch mal geschafft, noch mehr Besucher in die Uffizien zu bringen. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man sich, und das hat man zum Beispiel, wenn man im Louvre vor der Mona Lisa steht, wenn man sie denn überhaupt sieht, dass es sich so staut, dass man eben keine Möglichkeit mehr hat, die Bilder zu betrachten. Museen sind ja mittlerweile nicht mehr einfach nur Häuser, in denen man sich Bilder anschaut, die man gerne mal sehen möchte, sondern sie haben ja schon auch was Tempelartiges. Also es gibt auch eine durchaus vielleicht religiöse Komponente mittlerweile für einige Besucher. Also wie schafft man das, das alles unter einen Hut zu kriegen, diese Aura des Museums zu erhalten, trotzdem auch wirtschaftlich zu denken?
Das ist sehr wichtig. Es kann einem Museum nicht darum gehen, so viele Besucher wie möglich durchzuschleusen, einfach um den Gewinn zu maximieren. Im Gegenteil, wenn der Schritt der Besucher sich verlangsamt, wenn Besucher vor einzelnen Werken stehen bleiben.
Wie Sie das wahrscheinlich vor der Venus von Botticelli immer tun.
Wie Sie es vor der Venus von Botticelli häufig tun und jetzt zum Glück in der Neuinszenierung des Saals, auch nicht nur um ein Selfie zu machen und dann doch weiterzugehen. Also das Wichtige ist ja, dass ein Besucher wirklich sich gefangen nehmen lässt von einem Bild, von einer Statue, von einem Fresko oder von einem der Prunkmöbel, die wir haben. Und das funktioniert tatsächlich heute dann, wenn der Besucher, nachdem er das notwendige Foto gemacht hat oder gegebenenfalls auch das Selfie gemacht hat, dann doch noch weiter schaut und doch noch weiter betrachtet, näher rangeht, nachdenkt. Das ist im Grunde das, was man möchte. Und ich sehe es als großen Erfolg an, dass wir mit unseren neu eingerichteten Sälen, dass die Menschen dort mehr Zeit verbringen als vorher, nicht weniger Zeit. Also dass wir nicht die Menschen schneller durch die Räume scheuchen, sondern im Gegenteil, dass sie mehr Zeit mit den Bildern verbringen, vor den Bildern verbringen, dass wir Möglichkeit geschaffen haben, die Bilder zu vergleichen, dass man hin und her schaut. Und deswegen haben wir auch in mehreren Räumen Werke nebeneinander gehängt, die verschiedene ähnliche, aber doch nicht gleiche Elemente aufweisen, um den Besucher anzuregen, selbst zu denken, selbst zu sehen. Das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Das lässt sich auch nachmessen. Wir haben ja mit der Universität von L'Aquila ein Forschungsprojekt initiiert über die Besucherflüsse sowohl im als auch außerhalb des Museums. Bei uns gibt es auch aus Feuerschutzgründen eine Maximalanzahl von 900 Besuchern, die gleichzeitig in der Galerien sein können, in den beiden Stockwerken der Uffizien sein können. Das heißt, auch dadurch wird es innen nie so voll wie in anderen Museen, die aufgrund ihrer weiteren Räume, die Uffizien waren ja nicht als Museumsräume gebaut, sondern als Büros, deswegen der Name ja Uffizien, aber in anderen Museen aus dem 19. Jahrhundert, die eben viel weitläufiger sind, können aus Feuerschutzgründen viel, viel mehr Leute auch drinnen sein. Das bedeutet aber, dass es sich innen auch viel mehr drängt. Diese Beschränkung eigentlich aus Feuerschutzgründen ist für uns auch ein Segen, denn dadurch brauchen wir, also dadurch haben wir ein sehr gutes Argument, dass wir einfach mehr als 900 Leute gar nicht reinlassen dürfen. Es ist nun aber auch wichtig, dass man dann Flaschenhälse nur am Beginn und am Ende hat und nicht in der Mitte, denn sonst würde sich auch wieder stauen. Und das war aber, als ich eintraf, da gab es solche Flaschenhälse gerade im Botticelli-Saal, der nur eine Tür hatte, sodass die Leute sich dort immer stauten und
in Ohnmacht gefallen sind teilweise.
Auch das haben wir registriert und sich vorgekämpft haben hin zu den berühmtesten Bildern. Und während sie sich vorgekämpft haben, dann alle weniger berühmten Bilder dann blockiert haben. Die konnte man also gar nicht sehen. Durch die weitläufigere Hängung haben wir da sehr gewonnen, denn wir können durchaus vor der Geburt der Venus oder vor dem Frühling von Botticelli jeweils über 100 Besucher haben und jeder sieht etwas davon. Dann sind eben die anderen Werke, wir haben insgesamt über 20 Gemälde von Botticelli, die kann man dann eben auch sehen. Und dabei versperrt man dann niemand anderen den Blick und kann auch selbst ganz frei sich entscheiden, welche man sich ansehen möchte, in welcher Reihenfolge. Es gibt also viel, viel weniger Gedränge und vor diesen ikonischen Werken, gerade zu diesen auratisierten Werken, da gibt es eben jetzt die Freiheit, dass man eben vor denen auch durchaus eine Stunde oder drei Stunden stehen bleiben können. Und man kann auch viel näher rangehen. Das ist ein anderer Vorteil dieser neuen Theken, die wir entwickelt haben. Und zwar sind die mit einem Spezialglas ausgestattet.
Und man sieht dieses Glas eigentlich nicht, dieses Panzerglas.
Das ist der große Vorteil. Und man kann eben viel, viel näher rangehen. Also man geht ran, bis man das Glas mit seiner Nasenspitze spürt und kann dann das Bild tatsächlich auch besser wahrnehmen als im Buch. Es war vorher tatsächlich so, dass man, um wirklich Botticelli, Caravaggio, die Medusa gut zu sehen, das hat man im Buch besser gesehen als im Original. Jetzt sieht man es wirklich im Original viel, viel besser. Und man kann eben dann auch entscheiden, sich bestimmte Details anzusehen. Im Falle der Medusa auch um die Vitrine herumgehen, um sich das Bild von hinten anzusehen. Ist ja ein Schild, der bemalt ist. Das sind neue Erlebnisse, die vorher gar nicht möglich waren vor der Neueinrichtung der Seele und die wirklich auch emotionale Erlebnisse sein können, aber auch intellektuell viel mehr bieten.
Sie sind angetreten 2015, da gab es noch eine andere Regierung, da war Dario Franceschini Kulturminister von der Partita Democratico und mittlerweile ist der Kulturminister Alberto Bonisoli dafür verantwortlich für die Kulturinstitution von Cinque Stelle. Wie sehr hat das Ihre Arbeit beeinträchtigt oder hat sie das überhaupt nicht?
Nun, eine der großen Neuerungen der Museumsreform von Dario Franceschini war ja die Teilautonomie einer Reihe von Museen. 32 Museen sind es derzeit. Dank dieser Teilautonomie, das ist eine Autonomie, eine wissenschaftliche Autonomie, eine Budgetautonomie, eine Selbstorganisationsautonomie. Dank dieser Autonomie hat es für uns einen geringeren Einfluss gehabt, dass dann die Regierung gewechselt hat. Auch diese lange Übergangszeit, in der man gar nicht wusste, in der die Regierung überhaupt erst gebildet werden musste, hat für uns ein viel, viel geringeres Problem dargestellt, als es gewesen wäre im traditionellen System, wo alles von Rom abgesegnet werden musste, sogar von Rom vorgegeben wurde. Wir konnten tatsächlich weiter funktionieren, unsere Mehrjahresstrategie weiter durchführen während dieser Zeit und können das auch heute tun. Also es ist nicht so, dass in unsere tägliche Arbeit der sehr große Einfluss genommen werden würde. Wir sind genauso weitergegangen, wie wir es angefangen haben. Das ist nun wirklich auch einer der zentralen Punkte, die diese Museumsreform zu einem Erfolg gemacht haben. Die Tatsache, dass eben Entscheidungsprozesse nicht kompliziert, zentralisiert nach Rom verlagert werden, was auch immer dazu geführt hat, dass sie sehr verlangsamt wurden, sondern dass sie regionalisiert wurden, dass sie also lokal von den Menschen entschieden werden können, die dann auch unmittelbar die Konsequenzen sehen. Das Geld, was wir selber erwirtschaften, darüber können wir mit unserem Aufsichtsrat entscheiden, wie wir das dann investieren. Natürlich immer im Rahmen dessen, was ohnehin für Museen vorgegeben ist.
Trotzdem nochmal die Frage, weil sich ja doch die Regierung so stark auch in ihrer Ausrichtung, was Nationalität angeht, verändert hat. Ist das auch ein Grund, warum Sie nach Wien gehen?
Also es war eine große Ausnahme, dass überhaupt bei der ersten Besetzung von Museumsdirektorenstellen Ausländern an die Spitzen von 7 italienischen Museen berufen wurden 2015. Selbst unter Franceschini, als die zweite Gruppe ausgeschrieben wurde, kam kein einziger Nicht-Italiener zum Zug. Das heißt, im Grunde genommen ist diese Öffnung, diese ganz starke Öffnung, die nach Ansicht einiger Italiener auch damals zu weit ging. Es ging im Grunde genommen darum, das alte System aufzubrechen. Oder es waren eben auch Italiener, die in Kommunalmuseen Direktoren waren und dann in die staatlichen Museen gerufen wurden. Man wollte eben diese alten Seilschaften aufbrechen. Und das ist sicherlich auch ganz gut gelungen.
Ja, die Museumsstruktur oder die Lage der Museen in Italien ist sicherlich auch nochmal speziell. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, als Sie angekommen sind in den Offizien. Da gab es überhaupt kein Social Media zum Beispiel. Die Strukturen waren insgesamt auch relativ veraltet. Das ist in vielen Fällen so in Italien. Es ist manchmal auch schwierig für die Institutionen überhaupt Gelder aufzutreiben. Restaurierung ist ein großes Thema. Also wie sehr gibt es da jetzt vielleicht mit der neuen Regierung auch einen Rückschritt?
Ja, was die autonomen Museen angeht, gar nicht. Denn wir können ja darüber selbst bestimmen mit unseren Aufsichtsräten, wie wir die Gelder ausgeben. Allerdings stimmt das natürlich nur für solche autonomen Museen, die tatsächlich Geld erwirtschaften, wie die Uffizien. Es sind letzten Endes 4 oder 5 Museen, das kann man sich an einer Hand abzählen. Die anderen sind tatsächlich nach wie vor von der Zentralregierung in Rom ganz stark abhängig. Und die neue Regierung ist allerdings, was die Kultur angeht, ist eigentlich kein großer Richtungswechsel erkennbar, also im Kulturbereich. Es wird sogar eigens, also Restaurierungen stehen ganz groß im Programm des derzeitigen Ministers Alberto Bonisoli, also ebenso die Sicherheit und die Zugänglichkeit für Behinderten, alles Themen, die vorher also auch schon ganz brennend da waren und wir in den Offizien auch schon in Angriff genommen haben. Was sich natürlich geändert hat mit einer neuen Regierung, ist generell die Rhetorik, die sich aber häufig gar nicht so sehr dann auf die Museen bezieht. Es ist sicherlich so, dass die vorangehenden beiden Regierungen also sehr stark auf Museumspolitik gesetzt haben. Die Museumspolitik wird weiter betrieben, aber sie steht bei der derzeitigen Regierung nicht in dem berühmten Abkommen, das die beiden Regierungsparteien miteinander geschlossen haben. Das heißt, da sind aber auf der anderen Seite auch gerade deswegen auch keine ganz grundlegenden Richtungswechsel zu erwarten. Jedenfalls sehen wir sie bislang nicht.
Ich möchte Sie zum Schluss, Eike Schmidt, noch fragen, weil Sie doch auch viele Neuerungen in die Uffizien gebracht haben. Es gibt zum Beispiel Konzerte. Es gab an Weihnachten eine Aktion, dass Bilder, die das Weihnachtsthema darstellen, die Geburt Jesu, hochauflösend im Internet dargestellt wurden. Gibt es zu Ostern auch eine Aktion der Uffizien?
Ja, wir haben seit heute online als Hypervision, sowohl als auf Italienisch als auch auf Englisch, hochauflösende Bilder zur Passion Christi und zu Ostern. Daran haben unsere Kuratoren in den letzten Wochen gearbeitet. Das ist ab heute zugänglich auf der Webseite der Uffizien. Alles Gemälde aus unseren Sammlungen hier in Florenz und Details auch, die noch hochauflösender sind und dann jeweils mit Erklärungen, erklärendem Text.
sagt der Direktor der Uffizien Eike Schmidt, der in wenigen Monaten nach Wien wechselt und dort das Kunsthistorische Museum leiten wird. Im Anschluss an diese Kulturfragen hören Sie nun Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.